Liebe Gemeinde, letzte Woche war an der Akademie hier der ART ein Gastdozent aus Italien im Einsatz, Herr Dr. De Chirico. Er ist sicherlich einer der europaweit kompetentesten Kenner des Vatikans und der aktuellen römisch-katholischen Theologie. Und wir waren sehr dankbar, ihn für dieses Blog-Seminar gewinnen zu können. Als ich ihn abholte am Montagabend vom Flughafen, haben wir uns gefreut, einander wiederzusehen nach langer Zeit. Und man kann Theologen einteilen eigentlich in zwei verschiedene Gruppen. Die einen interessieren sich für Fußball und die anderen nicht. Wir beide gehören zur ersten Gruppe. Und so erzählte er mir von seinem Lieblingsverein in Italien, dem FC Turin. Das ist der große Rivale von Juventus Turin. Und er sagte, dieser Verein sei ihm ans Herz gewachsen, weil der eine ganz besondere Geschichte habe. Und dann erzählte er mir von einem Ereignis im Jahr 1948, als die Mannschaft, die damals in dieser Zeit viele Meisterschaften gewann in Italien, von einem Auswärtsspiel nach Hause flog. Und sie flogen Turin an und hatten ein großes Problem. Es herrschte dichter Nebel. Und der Flugkapitän sagte, wir können nicht landen, wir bekommen auch keine Landeerlaubnis. Wir müssen nach Mailand weiterfliegen. Aber die Mannschaft war müde, sie hatte eine anstrengende Reise hinter sich, ein schwieriges Spiel. Und so überredete man den Piloten, doch noch ein wenig zu warten. Und er kreiste über Turin 1948. Damals waren natürlich die Radarmöglichkeiten noch nicht so perfekt entwickelt, wie das heute der Fall ist. Und plötzlich passierte das Unglück. Die Maschine rammte einen hohen Berg, den der Pilot im Nebel nicht erkannt hatte. Er hatte nicht annähernd geahnt, welche Gefahr sie umgab. Und so kam an diesem einen Tag eine ganze Fußballmannschaft ums Leben. Die unsichtbare Gefahr hatte sich als tödlich erwiesen. Vor einer solchen unsichtbaren Gefahr warnt der Apostel Paulus die Christen in Epheser 6. Letzten Sonntag hatten wir ja diesen Abschnitt begonnen miteinander zu studieren, Epheser 6 von Vers 10 an. Epheser 6 ab Vers 10. Und ich möchte Sie bitten, jetzt dieses wieder vorzunehmen. Wenn jemand noch keinen Gottesdienstzettel hat, liegen hier noch einige bereit, sodass Sie sich versorgen können. Ich hatte jetzt selber meinen Bibeltext drüben liegen gelassen. Epheser 6. Lebenswichtig für eine Gemeinde, so macht Paulus deutlich, ist dieser Text, ist dieses Kapitel. Denn wir sind uns wie der Pilot über Turin oft gar nicht der Situation bewusst, in der wir uns als Christen und in der wir uns als Gemeinde befinden. Und Paulus macht uns diese Situation bewusst in Epheser 6. Er zeigt uns, dass wir als Gemeinde, als Ganze, aber auch als einzelne Christen hineingezogen, hineingerissen sind in einen Konflikt mit kosmischen Dimensionen. Da ist auf der einen Seite der lebendige Gott und auf der anderen Seite ist da Satan mit den finsteren Mächten der Dämonen. Und die Bibel beschreibt diesen kosmischen Konflikt nur andeutungsweise, ohne ihn spekulativ als Sensation auszuschmücken. Aber die Bibel beschreibt, wie der Teufel sich schon früh gegen Gott erhoben hat, wie er im Garten Eden schon begonnen hatte, die guten Absichten Gottes mit seinen Geschöpfen in Zweifel zu ziehen, wie er die Geburt des Retters, Jesus Christus, zu verhindern versucht hat, wie er schließlich, als der Retter geboren war, Jesus Christus selbst von seinem Weg hatte abbringen wollen mit der Versuchung in der Wüste. Und dann hat er immer weitergemacht, der Teufel, und seine Attacken gegen die Gemeinde Jesu Christi fortgesetzt durch die Jahrhunderte hindurch. Und wenn wir nun als Gemeinde Jesu Christi, die wir in diesen Kampf hineingezogen sind, darin bestehen wollen, und wenn wir darin so leben wollen, wie es dem Willen Gottes entspricht, dann müssen wir, so haben wir letzten Sonntag gesehen, dann müssen wir den Kampf annehmen. Dann müssen wir darin einwilligen, was der Apostel Paulus an ganz vielen Stellen schreibt, dass das Leben im Glauben in der Nachfolge Jesu ein Kampf ist. Kein Kampf, den wir aus eigener Kraft führen, aber ein Kampf, den wir bewusst führen müssen. Und dann müssen wir, wie wir auch gesehen haben am letzten Sonntag, den Gegner ernst nehmen. Der Gegner in diesem Kampf, der Gegner der Gemeinde Jesu Christi, sind nicht Menschen, sondern der Gegner ist der Satan selbst und seine Dämonen. Und wenn wir bestehen wollen in diesem Kampf, das war das Dritte, was wir gesehen hatten, dann müssen wir an Stärke zunehmen durch die Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus. Aber wie sollen wir uns nun konkret in diesem Kampf verhalten? Lesen wir die Verse 10 bis 17. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Bis dahin hatten wir den Text letzten Sonntag ausgelegt. Und jetzt geht es weiter. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Wir beten noch einmal. Herr Jesus Christus, und nun bitten wir dich, dass wir verstehen, wie wir persönlich diese Waffenrüstung anwenden sollen. Herr, wir bitten um deinen Schutz für unsere Gemeinde und uns persönlich, dass wir in diesem Kampf, den du uns verordnest, bestehen und dass wir keine Angst davor zu haben brauchen, weil du bei uns bist. Amen. Angesichts der Herausforderung dieses Kampfes haben die Christen in der Geschichte sehr unterschiedlich reagiert. Manche haben eine besondere Methode der Kampfführung gefunden. Sie haben das genannt die geistliche Kampfführung. Das war eine Art esoterische Sondermethode, wenn man so will. Dabei versteht man bestimmte Gebiete in Städten etwa als von bestimmten Territorialgeistern beherrscht und dann marschiert man durch diese Städte auf einer bestimmten Route und lobt Gott und meint damit, diese Geister bannen zu können. Das ist ein Beispiel für eine bestimmte Methode des Kampfes. In der Bibel werden wir aber eine solche Methode schwerlich finden. Und darum müssen wir uns immer wieder fragen, wie will eigentlich der lebendige Gott, dass wir kämpfen? Wie kämpfen wir richtig in dieser Auseinandersetzung? Paulus hat einmal gesagt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5, und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er denkt da an die Olympiakämpfer, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Das heißt, auf die Weise, wie Gott sich den Kampf gedacht hat. Wie sollen wir recht kämpfen? Darauf antworten diese Verse, die Sie jetzt vor sich haben. Und es ist wichtig, dass Paulus uns von Anfang an deutlich macht, dass wir uns aus dieser Waffenrüstung, die Gott uns da zeigt, nicht einzelne Teile herauspicken, sondern dass wir die gesamte Waffenrüstung übernehmen sollen. Das Wort, das dort in Vers 11 und in Vers 13 steht, zieht an die Waffenrüstung Gottes. Und nochmal Vers 13, ergreift die Waffenrüstung Gottes, das heißt eigentlich die volle Waffenrüstung Gottes wörtlich. Da steht das griechische Wort für voll, für ganz, für vollständig drin. Das heißt, Paulus macht von Anfang an deutlich, ergreift die Waffenrüstung ganz. Und so ist es wichtig, dass wir alle Teile dieser Rüstung kennenlernen. Als Paulus dieses Beispiel entwickelt, da verwendet er die Ausrüstung des römischen Soldaten. Wir sagten letzten Sonntag schon, dass Paulus zu der Zeit, als er diesen Epheserbrief schreibt, sich in Gefangenschaft befindet. Und deswegen ist es höchstwahrscheinlich so gewesen, dass er immer wieder diese römischen Soldaten vor sich hatte, die entsprechend gekleidet und ausgestattet waren. Ich lasse das Bild hier vorne liegen. Wer es sich nochmal genauer ansehen will, kann das nach dem Gottesdienst gern tun. Und wahrscheinlich hat ihn dieses Bild auch angeregt, nun über die Waffen des Christen nachzudenken, am Beispiel der Waffenrüstung eines römischen Legionärs. Paulus schreibt ja in Epheser 6, Vers 20, er sei ein Gesandter in der Kette. Also zu dem Zeitpunkt ist er noch in Gefangenschaft. Und dann zählt Paulus diese 6 Teile auf, die zu der Rüstung dazugehören. Er spricht von einem Gürtel, von einem Panzer in Vers 14, dann in Vers 15 von Schnürschuhen. Luther hat das dann übersetzt mit Stiefeln. Er spricht in Vers 16 von einem Schild, das der Kämpfer für seine Rüstung braucht, und in Vers 17 schließlich vom Helm und vom Schwert. So steht nun fest. Damit greift Paulus in Vers 14 dieses Motiv auf, was sich auch durch die vorherigen Verse hindurchzog. Da ging es ja immer wieder darum, wie können wir standhaft werden? Wie können wir Standfestigkeit gewinnen? Und Paulus sagt, Standfestigkeit gewinnt ihr nur, wenn ihr den Kampf annehmt und wenn ihr durch die Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus an Stärke zunehmt und wenn ihr den Gegner ernst nehmt. Und jetzt macht er deutlich, wie kann man nun in der Praxis, im alltäglichen Glaubensleben, diese Standfestigkeit immer mehr gewinnen und entwickeln. Wir brauchen dazu eine Rüstung, die uns nicht behindert, sondern hilft. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an David, der zunächst, als er gegen Goliath kämpfen wollte, eine Rüstung von Saul bekommen sollte. Und als er sich diese Rüstung anzog, merkte er meines Erachtens, dass das passt überhaupt nicht. Mit dieser Rüstung kann ich nicht kämpfen. Die entspricht überhaupt nicht dem, was ich mitbringe an Voraussetzungen. Und so hat man den Eindruck gegen Christen in unserer Zeit auch manchmal vor. Man rüstet sich mit allen möglichen Saulsrüstungen. Man versucht, alle möglichen weltlichen Kompetenzen und Methoden dazuzunehmen und irgendwie ergänzend in den Gemeindeaufbau hineinzunehmen. Und dann sagt man zum Beispiel, wenn wir ordentlich Gemeindeaufbau machen wollen, dann müssen wir bestimmte Managementmethoden anwenden. Oder man sagt, Seelsorge werden wir kaum noch in angemessener Weise praktizieren können, wenn wir uns nicht auch bei den Angeboten der Psychotherapie bedienen. Und so sucht man alle möglichen Rüstungen dazu zu nehmen, die sich aber am Ende als nicht angemessen erweisen. Paulus sagt, schaut her, hier sind die sechs Ausrüstungsgegenstände, die braucht ihr. Und wir werden sehen, das sind fast alles Schutzwaffen. Also unsere Aufgabe ist nicht, dass wir in irgendeiner Weise jetzt aktiv gegen Dämonen vorgehen, wie das etwa bei dieser sogenannten geistlichen Kampfführung beschrieben wird, sondern wir sollen uns folgendermaßen kleiden. Das Erste, was wir brauchen, ist der Gürtel der Wahrheit. Vers 14, so steht nun fest, umgürtet an euren Lenden. Der Gürtel, das war ein lederner Leibgurt, den trug der Soldat um die Hüften in der Regel. Damit wurde die Tunika hochgebunden, wenn er losmarschieren musste. Und Paulus sagt, unser Gürtel ist Wahrheit. Wenn wir bereit sein wollen, loszumarschieren, wenn wir bereit sein wollen, in diesem geistlichen Kampf zu bestehen, dann müssen wir ausgerüstet sein mit Wahrheit. Und Wahrheit meint einmal die inhaltliche Wahrheit, die biblische Lehre. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Gottes Wort ist nichts als Wahrheit, lesen wir in der Bibel. Wir brauchen also den Gürtel der Wahrheit Gottes. Und zu dieser Wahrheit, die wir inhaltlich in der Bibel offenbart finden, gehört dann auch eine wahrhaftige Haltung. Auch das steckt in diesem Wort drin. Seid umgürtet mit Wahrheit heißt zugleich, seid umgürtet mit Wahrhaftigkeit. Ihr sollt nicht heucheln, sondern ihr sollt in der Wahrheit leben, transparent vor Gott, dem ihr sowieso nichts vormachen könnt. Seid umgürtet mit Wahrheit, das heißt, seid umgürtet mit einem wahrhaftigen Wandel vor dem lebendigen Gott, lebt aus der Vergebung der Sünden. Lebt in geistlicher Integrität. Lebt wahrhaftig, seid umgürtet mit Ernsthaftigkeit. Macht keine halben Sachen in der Nachfolge. Glaubt nicht, dass ihr das Leben mit Jesus nebenbei auch noch mit integrieren könnt in euer sonstiges Lebenskonzept, sondern was ihr braucht, ist eine ungeteilte Hingabe an den Herrn Jesus Christus. Das heißt Wahrhaftigkeit, Ernsthaftigkeit, Integrität und das bedeutet ganze Hingabe an Christus, ungeteilt. Und wenn ihr euch mit dieser Wahrheit gürtet, wenn das euer Ziel ist, ungeteilt zu Jesus Christus zu gehören, mit all den Fehlern, die ihr noch habt, mit all den Sünden, die uns immer wieder unterlaufen und dies immer wieder nötig machen, um Vergebung zu bitten. Aber wenn das die Ausrichtung ist, dass wir ungeteilt dem Herrn Christus dienen, dann sind wir gegürtet. Gegürtet, das heißt bereit. Dann sind wir bereit zum Kampf. Der Gürtel steht, wenn Sie so wollen, für Bereitschaft. Wer den Gürtel angeschnallt hat, der ist bereit, der ist aufbruchfertig, der kann losgehen. Und dieses Bild mit dem Gürtel hat auch Jesus verwendet. Zum Beispiel in Lukas 12, Vers 35, da sagt er Jesus in Lukas 12, Vers 35, lasst eure Lenden, also eure Hüften, umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf den Herrn warten. Seid bereit. Seid gegürtet an euren Lenden. Als Israel bereit sein sollte, um aufzubrechen, in der Nacht, als der Herr sie befreite aus Ägypten, da hieß es auch, sie sollten gegürtet sein. Sie sollten bereit sein. Und so macht Paulus deutlich, das ist der Gürtel, den wir brauchen in unserer Waffenrüstung, dass wir bereit sind durch wahrhaftige Hingabe an Christus, dass wir ihm ganz gehören wollen, dass wir ihm ungeteilt nachfolgen. Der puritanische Prediger William Gurnall hat im 17. Jahrhundert diese Wahrheit so ausgedrückt. Er sagt, im Himmel, da werden wir nicht mehr in der Waffenrüstung erscheinen, sondern in herrlichen Roben. Aber hier muss die Rüstung Tag und Nacht angezogen sein. Wir müssen darin gehen, wir müssen darin arbeiten, wir müssen darin schlafen, sonst sind wir keine treuen Soldaten Jesu Christi. Und dieses Moment der Bereitschaft, der Wachsamkeit, des im guten Sinne auf der Kante unseres Stuhles sitzend, das ist hier gemeint. Gegürtet in wahrhaftiger Hingabe an Christus. Tragen wir diesen Gürtel? Ausdruck für Bereitschaft. Bereitschaft aufgrund der Hingabe an Christus. Das ist das erste Ausrüstungsstück, das wir brauchen. Und dann geht Paulus zum zweiten. Steht nun fest und gürtet in euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Der Soldat brauchte einen Panzer. Dieser Panzer bestand aus Ketten oder war ein Muskelpanzer. Er bedeckte normalerweise sowohl den vorderen als auch den hinteren Teil des Körpers. Dieser Panzer hatte die Funktion, die wichtigsten Organe des Soldaten zu schützen. Sein Herz, seine Lungen, also alles, was an inneren Organen da und wichtig ist, das sollte dieser Panzer schützen. Und Paulus sagt so, vergesst nicht, den Panzer anzulegen. Es würde einem Krieger nichts nützen, den Gürtel zu haben und den Panzer zu vergessen. Der erste Stich ins Herz könnte ihn schon töten. Und was ist nun unser Panzer? Was ist unser Schutz? Paulus sagt, seid angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Was heißt das? Gerechtigkeit bedeutet zunächst mal bei Paulus im Neuen Testament was? Ich bin gerecht gesprochen durch Gott. Das ist die große Lehre, die Reformation im Neuen Testament wiedergefunden hat. Die verschüttet worden war. Was das bedeutet, von Gott, dem heiligen Gott, vor dem wir aufgrund unserer Schuld nicht bestehen können, dennoch gerecht gesprochen zu werden. Gott versöhnt uns mit sich selbst. Er erklärt uns für gerecht, obwohl wir in uns selbst völlig ungerecht sind. Aufgrund dessen, dass der Herr Jesus Christus die Strafe auf sich nahm, die wir verdient hätten. Und wissen Sie, was die Folge dieser Gerechtigkeit ist? Die Folge dieser Gerechtigkeit besteht darin, dass der Teufel, der große Verkläger, der Ankläger ist, so wird er in der Heiligen Schrift auch genannt, dass der uns nicht mehr verklagen kann. Der Teufel kann nicht mehr herkommen und sagen, sieh mal, der Nestvogel, was der alles auf dem Kerbholz hat. Gott, den kannst du ja unmöglich annehmen. Der passt unmöglich in dein Reich, wenn du heilig sein willst. Aber der Herr hat mich gerecht gesprochen. Warum? Weil der Herr Jesus Christus für meine Schuld gestorben ist und weil ich ihn darum gebeten habe, mir meine Schuld zu vergeben. Und meine Gerechtigkeit ist Christus. Und Paulus sagt, das ist das Entscheidende, das ist euer entscheidender Schutz, dass der Herr Jesus Christus euch gerecht macht, alle, die an ihn glauben. Und so kann Paulus dann schreiben in Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die zu Jesus Christus gehören. Und in Römer 8, Vers 33 dann noch einmal, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist Jesus, ist hier, der gestorben, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Das ist unser Panzer, das ist unser Schutz, dass der Herr uns gerecht erklärt. Und diese Gerechtigkeit, sie rettet uns vor der Hölle. Und trotzdem verhindert sie nicht, dass Satan uns in dieser Welt noch angreifen kann. Und darum bedeutet Gerechtigkeit auch noch ein zweites. Paulus macht deutlich, Leute, wenn ihr in diesem Status als Gerechte lebt, dann ist es wichtig, dass ihr es lernt, in eurer täglichen Alltagsherausforderung nun auch diesem neuen Status entsprechend gerecht zu leben. Weil wir gerecht gesprochen sind vor Gott, obwohl wir Sünder sind. Weil wir jetzt zu dem Herrn Jesus Christus gehören, weil er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Darum sind wir jetzt auch von ihm ausgerüstet, um gerecht zu leben in dieser Welt. Das heißt, nochmal anders ausgedrückt, wer vor Gott gerecht gesprochen ist, der soll nun auch ein moralisch gerechtes Leben führen. Unser Charakter, unsere ganze Praxis sollen geprägt sein von moralischer Gerechtigkeit. Das heißt, von den Maßstäben, die der lebendige Gott uns in seinem Wort, zum Beispiel in den Geboten, zeigt. Der Panzer der Gerechtigkeit, dieser praktischen Gerechtigkeit, ist, wenn Sie so wollen, ganz einfach zu beschreiben, das ist der Gehorsam in der Nachfolge. Dass wir lernen, dem Herrn täglich gehorsam zu sein, in den vielen kleinen und in den mancherlei großen Entscheidungen. Und auch in dieser praktischen Gerechtigkeit, in der wir natürlich nie perfekt werden hier auf der Erde. Aber auch in dieser praktischen Gerechtigkeit liegt ein Schutz gegenüber dem Teufel. Warum? Weil der Teufel dann nicht mehr so viele Ansatzpunkte in unserem Leben findet. Jede Sünde ist für den Teufel ein willkommener Anlass, um uns zu schaden, um uns zu verklagen, um unseren Dienst in der Welt zu verhindern und zu behindern, um die Glaubwürdigkeit des Evangeliums in Frage zu stellen. Jede Schuld, jede Ungerechtigkeit in unserer praktischen Lebensführung versucht der Teufel auszunutzen, um unser Leben in seinem Sinne unschädlich zu machen. Und wenn man genau hinsieht, dann kann man, denke ich, sagen, dass die meisten Probleme, die Christen haben, dass die meisten Probleme, die unseren Dienst für den Herrn Jesus Christus behindern, letztlich aus Sünde resultieren. Aus Mangel an Gehorsam. Aus der Verweigerung dieses gerechten Lebens. Und die Folge ist oft sehr eindeutig. Es fehlt die Freude im Glauben, wenn die Sünde unser Leben verdunkelt. Es fehlt die Frucht im Glauben. Dann leben wir so und im Grunde genommen ist der Ertrag unseres Lebens, im Grunde genommen ist die Wirkung unseres Lebens dann keine andere als die von Nichtchristen. Dann leben wir so, wie die Nichtchristen auch leben. Und die Sünde verdunkelt unser Leben. Wir sagen, ja, wir sind ja gerecht gesprochen, wir sind ja Christen. Aber was bleibt an Frucht unter dem Strich? Wo können wir dem Herrn dienen? Darüber freut sich natürlich der Teufel, wenn Frucht verhindert wird und Freude verhindert wird. Und deshalb sagt Paulus, Leute, seid angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Der Herr Jesus hat euch Vergebung geschenkt. Er hat euch gerecht gesprochen, ein für alle Mal. Er hat euch gerettet vor der ewigen Verdammnis. Und nun soll diese neue Stellung auch euren Praxisvollzug im Alltag bestimmen und prägen. Und ihr solltet lernen, was es bedeutet, in moralischer Gerechtigkeit in dieser Welt zu leben. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und dann greift Paulus sozusagen in die nächste Schublade dieses Waffenarsenals und holt den dritten Gegenstand heraus. Und das sind, wenn man es genau übersetzen will, die Schnürschuhe des Evangeliums. Sehen Sie Vers 15. Da sagt Paulus, und seid an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Luther hat übersetzt gestiefelt. Und dabei hat Luther ganz einfach die Kleidung unserer Soldaten vorausgesetzt, also Knobelbecher oder so. Ja, deswegen sagen wir ja auch, er ist gestiefelt und gespornt. Aber wenn man es wörtlich übersetzt und wenn man hier den römischen Soldaten in Rechnung stellt, dann sieht man, da steht eigentlich, habt die Schuhe umgebunden an den Füßen mit der Bereitschaft
für das Evangelium des Friedens. So heißt es eigentlich. Ich habe die Schuhe umgebunden. Und Sie haben das wahrscheinlich vor sich, das Bild. So festgeschnürte Lederriemen, die bis zum Knie gehen. Haben Sie schon bestimmt mal in irgendeinem alten Historienschinken gesehen. Diese Schuhe, die nannte man Kaliga. Da waren die Zehen frei. Konnten sich also schön bewegen, kam immer gut Luft dran. Die Sohle war sehr fest, auch elastisch in gewisser Hinsicht, trotzdem fest. Damit war der Soldat bestens ausgerüstet für lange Märsche. Er war mobil und hatte dennoch festen Stand. Und in einigen dieser Schuhe waren so kleine Metallstückchen eingebaut, wie Spikes. Damit, wenn die Soldaten Klippen erklimmen mussten, sie besseren Halt fanden. Oder auch im Nahkampf, damit sie nicht wegrutschten. So wie die Stollen etwa im Fußballschuh. Besonders gut ausgeführte Schuhe hatten diese Vorzüge ebenfalls. Heute haben wir auch ein hohes Maß an Spezialisierung beim Schuhwerk. Schuhe für den Sport, Schuhe für die Freizeit, Schuhe für den Job und so weiter. Und man sagt ja manchmal, dass besonders Damen ein besonderes Faible für eine besondere Vielzahl von Schuhen hätten. Paulus sagt, für den Soldaten ist es wichtig, dass er sein Schuhwerk hat, das er braucht. Und sein Schuhwerk ist eben dieser geschnürte, feste, flexible und trotzdem widerstandsfähige Schuh. Und Paulus sagt, was ist jetzt euer Schuhwerk als Christen? Euer Schuhwerk ist die Bereitschaft, loszugehen, um das Evangelium des Friedens auszubreiten. Das sind die Schuhe, die wir brauchen. Dass wir bereit sind, dass wir gestiefelt sind, dass wir geschnürt sind, um das Evangelium des Friedens hineinzutragen in unser Umfeld. Und dabei macht Paulus wahrscheinlich Anleihen im Alten Testament, wo es in Jesaja 52, Vers 7 heißt, da steht übrigens im Alten Testament das Wort für Evangelist, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Also, warum wird das Evangelium hier ein Evangelium des Friedens genannt? Weil der lebendige Gott, wenn er uns mit sich versöhnt, weil er uns unsere Sünde vergibt, Frieden macht mit uns. Unser normaler Zustand, sagt die Bibel, ist Feindschaft gegen Gott. Aber indem Jesus die Schuld wegnimmt, indem Jesus Versöhnung schafft, dadurch, dass er die Strafe trägt, werden wir mit dem lebendigen Gott versöhnt im Glauben an den Herrn Jesus Christus und haben, wie Paulus einmal sagt, Frieden mit Gott. Darum geht's hier. In Römer 5, Vers 1 heißt es, da wir nun gerecht geworden sind, das haben Sie im Hinterkopf gerecht gesprochen, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also durch diesen Spruch, mit dem Gott uns gerecht spricht, für gerecht erklärt, haben wir Frieden. Und so konnte Paulus schon vorher im Epheserbrief über Christus schreiben, in Epheser 2, Vers 14, er ist unser Friede. Wir haben Frieden mit Gott. Und weil wir aus diesem Frieden leben, weil wir wissen, der heilige, ewige Gott, der uns geschaffen hat und dem jeder Mensch für sein Leben Verantwortung schuldet, er hat uns begnadigt, er hat uns versöhnt, er hat uns in Christus angenommen. Darum dürfen wir jetzt in seinem Frieden leben. Und das ist das alttestamentliche Wort Shalom, was hier gemeint ist. Frieden mit Gott in einem versöhnten Verhältnis mit dem Heiligen. So Paulus. Und sagt jetzt, das ist unser geistliches Schuhwerk. Dass wir bereit sind, loszugehen und für dieses Evangelium des Friedens einzutreten. Dass wir gestiefelt sind, wir sollten besser sagen, dass wir geschnürt sind, bereit sind und dass wir alle Möglichkeiten, die sich uns bieten, nutzen, um loszugehen mit dem Evangelium des Friedens. Die Chirico erzählte so schön, als er kam, ja, im Flugzeug hätte er gerade einen Businessman aus Italien auch getroffen und sie wären wunderbar ins Gespräch gekommen und dann strahlten seine Augen und er hatte sogar die Möglichkeit gehabt, ihm das Evangelium darzulegen und dann konnte er, kurz bevor sie das Flugzeug verließen, ihm noch ein Johannesevangelium zustecken. Seid alle Zeit bereit, gestiefelt, geschnürt, das Evangelium des Friedens weiterzutragen. Und am Freitag, als hier die Handwerker kamen und rechtzeitig noch die Tür einbauten, hatten wir keine große Möglichkeit, miteinander zu sprechen, aber es ergab sich am Ende doch die Chance, ihnen noch ein Buch zu geben, in dem das Evangelium aufgeschrieben ist. Und dann konnten wir ihnen sagen, jetzt sind sie schon hier in einer christlichen Akademie, jetzt sollen sie wenigstens auch ein christliches Buch mit nach Hause nehmen. So gibt Gott uns immer wieder neue Möglichkeiten, dieses Evangelium des Friedens weiterzutragen, aber dafür ist es wichtig, dass wir innerlich bereit sind. dass wir gestiefelt sind, dass wir wissen, das ist der Wille Gottes, dass wir dieses tun, dass wir nicht einfach so in unseren christlichen Alltag hineinleben, in Anführungsstrichen, und ob sich dann immer eine Möglichkeit ergibt, das Evangelium zu bezeugen oder nicht, ist ja auch nicht so wichtig, wir leben eben so vor uns hin. Paulus sagt, nein, ihr braucht diese Ausrüstung. Ihr sollt gestiefelt sein, ihr sollt geschnürt sein, Leute. Und durch diesen Dienst schadet ihr dem Reich des Teufels massiv. Denn was geschieht dadurch? Wenn wir das Evangelium weitertragen und der lebendige Gott in seiner Souveränität es schenkt, dann führt er dadurch Menschen zum Glauben. Und dann reißt er sie aus dem Machtbereich des Teufels heraus. Und darum ist es so wichtig, dass wir bereit sind, einzutreten für das Evangelium des Friedens. Und wissen Sie, darum hasst der Teufel das Evangelium wie die Pest. Und darum versucht der Teufel alles, um das Evangelium zu verfälschen und zu verwässern. Und er versucht noch mehr. Er versucht immer wieder, uns träge zu machen. Der Teufel versucht, unsere Bereitschaft zu untergraben, das Evangelium hinauszutragen und hin zu den Leuten. Durch Menschenfurcht, durch Faulheit, durch Sünde, durch alle möglichen Hindernisse. Und darum sollten wir das wirklich uns vornehmen heute, wo wir so dankbar sind, diesen ersten Gottesdienst hier feiern zu dürfen. Dass dieser Umzug zum alten Flughafen kein Rückzug aus der Welt ist. Die Universität hat uns in heilsamer Weise daran erinnert, dass wir eine öffentliche Verantwortung tragen als Gemeinde. Die großen Gänge dort im Lichthof, durch die wir erstmal hindurch mussten, haben gezeigt, hier ist eines der Zentren der Forschung in der Landeshauptstadt Hannover. Und hier haben wir eine Verantwortung als Christen. Nun wissen wir uns von Gott so geführt, dass wir die Räume gewechselt haben, aber das ändert nichts, aber auch gar nichts an unserer Verantwortung, das Evangelium überall dorthin zu tragen, wo der Herr uns Türen öffnet. Und darum bitte ich Sie, lassen Sie uns gegenseitig dazu anhalten, uns gegenseitig dabei ermutigen, dass wir nicht müde werden. Und dass hier so ein Ort ist, wo wir uns auch gegenseitig stärken können, damit der Einzelne in seinem Alltagsumfeld geschnürt und gestiefelt ist, das Evangelium weiterzutragen. Und lassen Sie uns das auch als Gemeinde zusammentun. Das ist also der dritte Ausrüstungsgegenstand. Das erste war der Gürtel der Wahrheit, das zweite der Panzer der Gerechtigkeit und das dritte waren die Stiefel oder die Schnürschuhe des Evangeliums, die Bereitschaft, das Evangelium weiterzutragen. Nun will ich für heute noch einen vierten Ausrüstungsgegenstand aus dem Magazin herausholen und die beiden letzten Ausrüstungsgegenstände werden wir uns dann am kommenden Sonntag ansehen. Es wäre schade, wenn wir diese wichtigen Gegenstände dann zu schnell uns betrachten könnten nur. Also, der vierte Ausrüstungsgegenstand im Magazin der Waffenrüstung ist der Schild des Glaubens, Vers 16. Vor allen Dingen, aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Vor allem heißt nicht, dass das wichtiger ist als die anderen Ausrüstungsgegenstände. Man könnte wörtlich besser übersetzen, bei allem braucht ihr unbedingt das auch noch. So ist es eigentlich gemeint. Bei allem, was ihr habt, sollt ihr auf keinen Fall diesen Schild des Glaubens vergessen. Der gehört unbedingt dazu. Und das Bild, was Paulus vor sich hat, ist hier der Langschild des römischen Soldaten. Hinter diesem Langschild konnte der Soldat völlig in Deckung ging. Ich werde Ihnen nächsten Sonntag auf den Gottesdienstzettel nochmal dieses Bild des Soldaten mit abdrucken. Hinter diesem Langschild konnte er sich ganz gut verstecken, hätte ich beinahe gesagt. Das Material war Holz mit festem Leder überzogen und oft noch durch Eisenbeschläge verstärkt. Also richtig massiv. Und die Soldaten, die in der Frontlinie standen, hatten in der Regel diese Schilder. Und da stand einer neben dem anderen, so bildeten sie gemeinsam eine Mauer, eine breite Phalanx, die oft 1,5 Kilometer breit oder noch breiter werden konnte. Das ist übrigens auch ein schönes Bild für die Gemeinde. Wir stehen Schild an Schild nebeneinander, um in diesem Kampf zu bestehen. Und wogegen sollten die vor allem dienen? Sie sollten dienen als Schutz gegen Brandpfeile. Brandpfeile waren damals ein beliebtes Kampfmittel. Die wurden eingetaucht in ein Material, das so ähnlich wie Pech war. Und dann hat man sie angezündet und mit Pfeilen abgeschossen. Und dieser Schild diente nun dazu, die Brandpfeile abzufangen, aufzufangen. Damit sie nicht irgendwo sich festsetzen und dann einen großen Brand entfachen konnten. Und wenn es gut ging, blieben sie im Schild stecken und sie verlöschten dort.
bevor das Feuer weiter um sich greifen konnte. Und Paulus sagt, passt auf, Leute, im geistlichen Kampf, da müssen wir rechnen mit den Brandpfeilen des Teufels. Auch der Teufel schießt seine Brandpfeile gegen uns als Gemeinde und gegen uns als Christen ab. Er greift uns an. Und diese Brandpfeile können sehr unterschiedlich aussehen. Das können zum Beispiel falsche und sündige Gedanken sein. Gedanken, mit denen er erstmal einen Ansatzpunkt finden will und die dann wie ein Feuer um sich greifen und sich ausbreiten. Gedanken des Zweifels, Gedanken des Ungehorsams, Bitterkeit, Rebellion, Hass gegen Gott, Untreue, Stolz, Selbstgerechtigkeit, Trägheit, Irrtümer, falsche Lehren, Sorgen und was nicht alles. Der Teufel hat ein breites Arsenal von Brandpfeilen, die er gegen uns abschießen kann. Ehrsucht. Und nun ist es wichtig, sagt Paulus, dass diese Brandpfeile schnell gelöscht werden, bevor sie sich wie ein großer Brand ausbreiten können. Und jetzt die Frage, womit soll das gehen? Was ist dieser Schild? Womit können wir uns schützen? Und Paulus sagt, dafür ist es wichtig, dass ihr den Schild des Glaubens ergreift. Und Glaube meint hier das persönliche Vertrauen zum Herrn Jesus Christus. Das ist hier gemeint. Das persönliche Vertrauen zum Herrn Jesus Christus. Paulus sagt, es ist wichtig, dass ihr mit dem Herrn lebt. Dass ihr in einem echten Vertrauensverhältnis mit ihm lebt. Und wenn dann die Pfeile kommen, dass ihr euch zu Christus hinflüchtet und sagt, Herr, der Stolz packt nach mir. Meine Eitelkeit meldet sich schon wieder. Meine Menschenfurcht droht, mich unterzukriegen. Meine Trägheit macht mir zu schaffen. Mein Zweifel an deinem Wort. Meine Versuchung, alle möglichen Sünden zu tun, weil ich ja meine, es sähe keiner hin. Es kommen die Pfeile, Herr, und sie stecken in meinem Leben, in meinem Denken, in meinen Gefühlen, in meinem Wollen. Und Paulus sagt, dann brauchst du den Schild des Glaubens, dass du mit dem Glauben diese Pfeile auffängst. Und das heißt, dass du dich zu Christus flüchtest und dass du seiner Macht vertraust und sagst, Herr, ich vertraue dir, ich glaube dir, hilf mir. Du siehst, wie die Dinge kommen, aber du hast die Macht, mich davon zu befreien und die Pfeile schnell wieder auszulöschen. John Patton war ein berühmter Missionar, der die Bibel für einen Stamm in der Südsee übersetzen wollte. Und bei dieser Übersetzungsarbeit merkte John Patton eines Tages, ich habe kein Wort für Vertrauen, für Glauben. Ich finde nicht dieses Wort hier unter den Leuten dieser Südseeinsel, mit dem ich ausdrücken könnte, was Vertrauen bedeutet. Und er überlegte und suchte und kam nicht voran. Und eines Tages bekam John Patton Besuch von einem Eingeborenen, der sein Haus aufsuchte. Der hatte einen ziemlich langen, anstrengenden Lauf hinter sich und er pustete so richtig und setzte sich dann ganz erschöpft in einen Stuhl, der dort bereit stand. Wahrscheinlich so ein schöner, stabiler, wie wir sie hier auch haben. Und als er dann so saß, ganz glücklich auf seinem Stuhl, da sagte er, ach, es tut so gut, mein ganzes Gewicht auf diesen Stuhl auszuruhen. Es tut so gut, mein ganzes Gewicht auf diesen Stuhl auszuruhen. Und da schaltete Patton und sagte, das ist es. Jetzt habe ich die Übersetzung für Glauben. Glauben heißt, mit seinem ganzen Gewicht auf Gott auszuruhen. Sich mit seinem ganzen Körper und Seele und Gewicht, allem, was uns ausmacht, uns zu stützen auf Gott. Mit unserem ganzen Lebensgewicht uns Christus anzuvertrauen, sagen, Herr, hier bin ich. Mit allem, was mich schwer macht und was mir es schwer macht. Aber mit all dem lehne ich mich auf dich, denn du bist mein Herr. Du hast mir meine Schuld vergeben, du hast mich gerettet und du musst mich jetzt bewahren. Ich brauche dich. Und das meint Paulus hier. Leute, das ist euer Schild, dass ihr alle Hilfe erwartet und erbittet vom Herrn Jesus Christus. Und wenn die feurigen Pfeile des Teufels auf euch zugeflogen kommen, dann widersteht ihnen im Glauben, dass ihr sagt, Herr, bewahre mich, Herr, vergib mir. Herr, schütze mich und gib mir einen klaren Blick. Ich erwarte alle Hilfe von dir. Das ist also der vierte Rüstungsgegenstand aus Gottes Waffenarsenal. Es ist der Schild des Glaubens. Und weil das so ist, darum kann dann der Apostelkollege von Paulus, nämlich Johannes, schreiben in 1. Johannes 5, Vers 4, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, Vers 4, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Er hätte genauso gut schreiben können, unser Glaube ist der Sieg, mit dem die feurigen Pfeile des Teufels abgefangen und ausgelöscht werden können. Bleiben noch zwei letzte Rüstungsgegenstände, die sehen wir uns, wie gesagt, nächsten Sonntag an. Da kommt noch der Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Auch noch zwei ganz wichtige, unverzichtbare Gegenstände, die wir in unserer Waffenrüstung brauchen. Aber für heute hat Paulus uns diese vier ersten Schätze aus dem Magazin der Waffenrüstung vor Augen geführt. Da ist der Gürtel der Wahrheit, der Wahrhaftigkeit, der Hingabe an Christus, dass wir bereit sind zum Aufbruch, gegürtet dadurch, dass wir in einer ungeteilten Hingabe an Christus stehen. Bitten wir den Herrn, dass er uns diese ungeteilte Hingabe schenkt. Und dann war da zweitens der Panzer der Gerechtigkeit. Wer zu dem Herrn Jesus Christus als seinem Retter gekommen ist, der ist gerecht gesprochen von Gott. Den kann nichts und niemand mehr verdammen in Ewigkeit. Und er darf und soll nun auch lernen, moralisch gerecht in seinem Alltag zu leben. In der Heiligung zu leben, wie Paulus an anderer Stelle sagt. Und dadurch bietet er dem Teufel viel weniger Angriffsfläche in seinem Leben. Das ist der Panzer der Gerechtigkeit. Und dann hatten wir drittens gesehen, diese Schnürschuhe des Evangeliums, dass wir wirklich geschnürt sind, bereit sind, loszugehen und das Evangelium des Friedens, wie Menschen Frieden mit dem heiligen Gott bekommen können, wirklich hineinzutragen in unsere Nachbarschaft, in unser Umfeld, dass wir dazu allzeit geschnürt sind. Und schließlich viertens der Schild des Glaubens, mit dem wir die feurigen Pfeile des Teufels auslöschen können. In der Hinwendung zum Herrn Jesus Christus, dass wir sagen, Herr, der Pfeil ist angekommen, er hat eingeschlagen, bitte bewahre mich und schütze mich und mach du alles wieder gut, bring du mich durch. Das sind die ersten vier Teile dieser Waffenrüstung. Wenn wir uns das so anschauen, dann ist man vielleicht auf den ersten Blick etwas enttäuscht, weil das alles so normal ist. Das ist so wenig spektakulär. Paulus sagt nicht, ihr müsst bestimmte Lossagegebete sprechen, wenn es ernst wird. Ihr müsst bestimmte dramatische Rituale exerzieren, um dem Teufel wirklich zu widerstehen. Nein, ihr braucht keine esoterischen Wunderwaffen, sagt Paulus. Sondern das, was ihr braucht, das sind die ganz normalen Elemente, die das Leben des Christen ausmachen. Darum geht es. Dass wir in diesen geistlichen Grundvollzügen stehen, das sind nicht mal irgendwelche außergewöhnlichen Geistesgaben, sondern das sind die Grundvollzüge, die Jesus durch den Heiligen Geist in unserem Leben wirken will. Und da ist es wichtig, dass wir darin leben, dass wir darin wirklich wirken und so den Auftrag des Herrn erfüllen, im Wissen darum, wie sehr wir von ihm abhängig sind und bewahrt werden müssen. Und darum müssen wir am Ende ganz klar feststellen, es gründet alles in Christus. Und es geht eigentlich nur, in Anführungsstrichen, nur darum, dass wir diesen Sieg, den der Herr Jesus Christus schon errungen hat, schon längst errungen hat, dass wir den in Anspruch nehmen, dass wir darin leben. Und deswegen möchte ich am Ende aus dem Kolosserbrief zitieren, in dem Paulus genau dieses Bild des Militärs, des Kampfes, der Auseinandersetzung mit den Mächten und Gewalten aufnimmt. Und da verwendet er die beiden gleichen Ausdrücke wie in Epheser 6, Vers 12. Da redet er nämlich auch über die Dämonen, über die Mächte und Gewalten. Und da sagt Paulus in Kolosser 2, Vers 15, er, Gott, hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Und hat einen Triumphzug aus ihnen gemacht in Christus. Hier geht es also um Krieg. Hier beschreibt Paulus einen Triumphzug, wie er üblich war, nach einem großen militärischen Sieg. Da wurden die Generäle der besiegten Armee zur Schau gestellt. Man stellte sie in Ketten gefesselt auf eine Art Leiterwagen. Und dann zog man sie auf diesem Wagen im Triumphzug durch die Stadt. Und die Leute standen da und klatschten und johlten und es war allen klar, die sind besiegt, die tun keinem mehr was zu Leide. Über die haben wir triumphal den Sieg errungen. Und dieses Bild nimmt Paulus auf und sagt, Gott hat durch das Kreuz Frieden gemacht. Er hat die Mächte ihrer Grundlage beraubt. Er hat ihnen alle ihre entscheidenden Waffen aus der Hand geschlagen durch den Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus ist der Sieger. Er hat längst einen Triumphzug aus ihnen gemacht. Und wir dürfen wissen, dass wir zu diesem Herrn dazugehören. Wir dürfen wissen, dass wir unter seinem Kreuz leben, wo dieser Triumphzug unübersehbar wurde, als der Herr sagte, es ist vollbracht, und als er dann nicht einmal zwei Tage später am dritten Tage auferstand von den Toten. Und so wollen wir auch das Abendmahl heute miteinander feiern, als eine Feier des Triumphs, als eine Feier des Sieges Christi über den Satan und alle Mächte der Finsternis. Wir feiern diesen Triumph nicht mit Stolz auf uns selbst. Wir feiern diesen Triumph nicht im Sinne dessen, dass wir sagen, ha, Teufel, wie gut kommen wir mit dir klar. Wir feiern diesen Triumph als solche, die wissen, dass sie noch angefochten werden. Wir feiern diesen Triumph als die Ecclesia Militans, als die kämpfende Gemeinde, als die Gemeinde, die weiß, dass sie bis zum Ziel Tag für Tag darauf angewiesen ist, dass der Herr Jesus Christus uns festhält. Aber er ist unser Herr und sein Triumph steht fest. Und am Kreuz und am leeren Grab wird dieser Triumph unübersehbar und unwiderlegbar. Die Macht des Herrn, sie siegt. Und darum können wir ganz getrost auch in alle Herausforderungen der kommenden Woche hineingehen. Wir können voller Freude das Mahl des Herrn miteinander feiern, ihm dafür danken, was er alles für uns getan hat. Und wenn dann die schwierigen Situationen kommen in den nächsten Tagen, dann lassen Sie uns daran denken. Der Herr hat uns sein ganzes Waffenarsenal zur Verfügung gestellt. Und wir dürfen uns zu dem Herrn Jesus Christus flüchten. Und er ist in jeder Minute bei uns, um uns völlig zu schützen. Amen.